Guten Morgen. Ich freue mich heute nochmal mit euch in den zweiten Petrusbrief, ein letztes Mal vorerst in den zweiten Petrusbrief einzutauchen und diese Reihe abzuschließen. Wir haben über neun Predigten in der vergangenen Zeit schon gehabt in den letzten Wochen. Heute ist die Abschluss- und letzte Predigt. Und ich musste irgendwie, als ich so über den zweiten Petrusbrief nachgedacht habe, gerade über dieses Lied nachdenken, was wir gerade gesungen haben. Und ich muss euch sagen, dieses Lied, das wir gesungen haben zuletzt, da geht mir immer wieder das Herz auf dabei. Das ist immer wieder so ein Moment, gerade diese dritte Strophe, die wir sehen, die letzte Strophe, die vierte Strophe, glaube ich, ist so eine Strophe, wo eine tiefe Freude bei mir entsteht. Ja, ich lese sie euch nochmal vor. Ihr seht sie hier. Welch ein Tag, wenn ich im Himmel dort dein Angesicht dann sehe. Ohne Sünde, rein und heilig, nur aus Gnade vor dir stehe. Komme bald, o Herr, und führe meine Seele zu dir heim. Welcher Segen, welche Freude, ich darf ewig bei dir sein. Eine großartige Perspektive für Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Retter kennen. Eine großartige Hoffnung, die wir haben in einer Zeit, die vergänglich ist, in einer Welt, die irgendwie drunter und drüber geht. Ja, das ist unsere Perspektive. Darauf dürfen wir schauen. Und was für ein gewaltiger Gedanke, wenn man sich diesen Moment mal vorstellt, dass wir den Jesus, an den wir geglaubt haben, aber den wir nie gesehen haben bisher, von Angesicht zu Angesicht sehen werden, vor ihm stehen werden. Wir werden dem, der uns mehr liebt als jeder andere, dem, der für uns am Kreuz geblutet hat, der für uns am Kreuz gestorben ist, der Gottes Zorn für uns auf sich genommen hat, dem, der uns sein Leben komplett überschrieben hat und der uns ewiges Leben beschert hat. Ihn werden wir in die Augen schauen dürfen. Und das ist sowas Großartiges, wenn man sich über diesen Moment Gedanken macht, dass es mich immer wieder überkommt, wenn ich daran denke, von diesem Glauben ins Schauen zu kommen. Das wird passieren. Wir werden vom Glauben ins Schauen kommen. Wir werden ihn sehen. Und Petrus hat in seinem Brief immer wieder davon geschrieben, dass diese Tatsache da ist, Jesus wird wiederkommen. Und wir haben in den letzten zwei Wochen, in den letzten zwei Predigten immer wieder davon gehört, ja, von dieser Tatsache. Jesus kommt wieder. Und er wird danach, wenn er wieder gekommen ist, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Über Zeiten, wann das alles passieren wird und wie, wollen wir gar nicht in erster Linie nachdenken. Sondern diese Tatsache, dass er kommt und was Neues schaffen wird, das ist großartig. Und das ist ein großer Grund für uns Christen, worüber wir uns freuen dürfen. Ja, diesen Tag dürfen wir entgegeneilen und wirklich voller Zuversicht sein. Und trotzdem wollen wir auch die andere Seite der Medaille nicht vergessen. Petrus hat kein Geheimnis daraus gemacht in seinem Brief, dass Gott auch eines Tages diese Erde richten wird, diese Menschen richten wird, die hier auf der Erde leben und eines Tages auch diese gesamte Erde einäschern wird. Wann das alles passieren wird, weiß keiner, aber fest steht, es wird passieren. Das Ende ist noch nicht da, aber es wird kommen und es wird so eintreffen, wie die Bibel das beschreibt, an verschiedenen Stellen. Und bis es soweit ist, können wir eine Tatsache nur staunend anerkennen. Gott ist wahnsinnig geduldig mit uns Menschen. Gott hat einen wahnsinnig langen Atem. Und das ist unser Thema heute Morgen. Ein langer Atem. Unser Text aus 2. Petrus 3, 15 bis 18 spricht in zweierlei Hinsicht von diesem langen Atem. Zum einen davon, dass Gott einen wahnsinnig langen Atem mit uns hat, ja, also im Sinne von Geduld, die er aufbringt. Und zum anderen in den weiteren Versen dann davon, dass wir einen langen Atem auf unserem Glaubensweg brauchen, also Ausdauer brauchen. Und wir wollen zusammen diesen Text lesen aus 2. Petrus 3, die Verse 15 bis 18. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Petrus schreibt diesen Brief im ersten Jahrhundert, ungefähr Mitte der 60er Jahre. Und es ist ja interessant oder bezeichnend, wenn diese Autoren, die im ersten Jahrhundert was schreiben, immer wieder schon ihren Lesern schreiben, dass Jesus bald wiederkommen wird. Ja, also das betont Petrus auch irgendwie, dass es schon sehr bald sein kann, dass Jesus wiederkommt. Und dass diese Dinge, die er so beschreibt, von Gericht und von der Vernichtung dieser Welt und all das, dass das näher sein kann, als wir so denken. Er schreibt es im ersten Jahrhundert. Nun zieht sich diese Wiederkunft Jesu ja doch schon über einen sehr langen Zeitraum hin. Inzwischen sind bald 2000 Jahre vergangen und Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Und das beweist, dass Gott eine Wahnsinnsgeduld hat mit uns Menschen. Wir haben gelesen vor 2 Wochen, aus welchem Grund das so ist. Und ich will euch nochmal mit reinnehmen in diesen Vers aus 2. Petrus 3, Vers 9. Wir haben vor 2 Wochen davon gehört, wo der Grund beschrieben ist, warum es noch dauert und warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Da heißt es, 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Mit anderen Worten, Gott schenkt noch die Chance zur Rettung. Die Zeit, in der wir leben momentan, kann man als Gnadenzeit bezeichnen. Als Zeit, in der Gott noch Gnade schenkt. Und damit kommen wir zu unserem ersten Appell, der mit der Gnadenzeit zusammenhängt, der uns unmittelbar betrifft. Und der erste Appell, den wir heute sehen, ist dieser, nutze die Gnadenzeit. In den Versen 15 und 16a. Weil in Vers 15 knüpft Petrus an diesen Gedanken an, dass diese Wiederkunft Jesu noch nicht eingetroffen ist und dass Gott eine Wahnsinnsgeduld hat. Ja, wenn er da schreibt, und seht in der Langmut, oder ein anderes Wort dafür wäre Geduld, unseres Herrn die Rettung. Ich weiß nicht, ob ihr euch als Menschen bezeichnen würdet, die geduldig sind, oder ob ihr da noch Potenzial nach oben habt. Wahrscheinlich ist das bei den allermeisten so, dass man da Potenzial nach oben hat. Und wir sind ständig herausgefordert, muss man sagen, wenn es um Geduld geht. Der Straßenverkehr ist prädestiniert dafür. Der Parkplatz auf der Gemeinde ist für mich manchmal auch prädestiniert dafür. Vielleicht mache ich auch mal eine Predigtreihe darüber irgendwann, mal gucken. Die Kasse im Supermarkt ist zum Beispiel was, wo es mir immer wieder so geht, wenn man irgendwie weiß, ich muss eigentlich weiter und da kommt jemand nicht in die Pötte oder so. Die Arbeit, die nicht so wie gewünscht von der Hand geht, was nicht so gut funktioniert. Das Familienleben könnte man vielleicht nennen. Ja, die Mutter, die zum 10. Mal das gleiche Prozedere mit ihren Kindern durchmacht. Oder der Vater, der von der Arbeit gestresst nach Hause kommt und seine Ruhe will, sie aber nicht kriegt. Oder die Tochter, die stundenlang das Bad blockiert. Oder der Sohn, der die ganze Nachbarschaft mit seiner Musik beschallt. All das sind so Sachen, da brauchen wir Geduld schon mal. Vielleicht die Studenten und Schüler unter uns. Prüfungen, die man so vor sich hat, die eigentlich noch in weiter Ferne liegt, aber wo man geduldig Stück für Stück lernen muss. Und nicht zuletzt sind auch Menschen, die sich scheinbar nie ändern, für uns große Geduldsproben und eignen sich hervorragend als Trainingsprogramm, wenn es darum geht, geduldiger zu werden. Es gibt also etliche Situationen in unserem Leben, wo wir herausgefordert sind und wo wir einen langen Atem brauchen. Und geduldig sein, ihr werdet mir zustimmen wahrscheinlich, fällt uns nicht so leicht, sondern fällt uns oft schwer. Irgendwann reißt der Geduldsfaden. Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Und ganz besonders da, wo andere Menschen unsere Geduld strapazieren. Und das ist in ganz vielen Dingen so, in ganz vielen von diesen Bereichen, dass Menschen unsere Geduld strapazieren. Umso beachtlicher ist es, finde ich, die Geduld oder die Langmut Gottes zu sehen, die er an den Tag legt. Wenn wir an seiner Stelle wären, dann wäre das Maß an Geduld, das wir so aufbringen können, wahrscheinlich bei uns allen längst mehr als voll. Denn auch seine Geduld wird in krassem Maße von uns Menschen strapaziert. Wenn man sich mal so in seine Perspektive versetzt, dann ist es absolut unverständlich, finde ich, warum er dieser Welt und diesem Treiben des Menschen, dieser sündigen Welt, noch kein Ende gesetzt hat. Ja, ich meine, da sind seine Geschöpfe auf seiner Erde und die wollen von ihm nichts wissen. Und stattdessen tun sie Dinge, die ihm nicht gefallen, was die Bibel immer wieder als Sünde beschreibt. Da ist eine gesamte Menschheit, die gegen ihn gesündigt hat, die gegen ihn rebelliert. Eine Menschheit, die er eigentlich nicht mal braucht und die ihm fast nichts anderes als Ärger bereitet. Und wenn ich an seiner Stelle wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, gäbe es diese Erde und gäbe es diese Menschheit bereits nicht mehr. Weil so viel Geduld kann ja kein Mensch aufbringen eigentlich. Ja, wir tun uns schon schwer in Kleinigkeiten, wo uns die Geduldsfäden reißen irgendwie, wo wir sagen, ja, da kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Aber Gott ist in der Hinsicht ganz anders. Er beweist diesen langen Atem. Man kann das durch die ganze Bibel hindurch sehen. Die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, wo Gott seine Geduld und seine Gnade unter Beweis stellt. Ja, und wo wir ihn so kennenlernen. Seien es einzelne Menschen, mit denen er eine Wahnsinnsgeduld aufbringt, oder sei es ein ganzes Volk, das Volk Israel, die lange Staffette, die Gott mit ihnen geht und diese Geduld, diese Wahnsinnsgeduld, die Gott aufbringt. Aber wenn wir ins Neue Testament gehen zum Beispiel, auch die Gemeinden, die man sich da so anguckt, die Chaostrupps, die da vorzufinden sind, muss man sagen, dass Gott eine Wahnsinnsgeduld mit uns aufbringt, mit uns Menschen im Allgemeinen. Und wir brauchen gar nicht nur in die Bibel gucken, sondern wir können auch in unser Leben gucken und feststellen, dass unser Leben voll ist von Geschichten, die von der Geduld Gottes zeugen, die von seiner Geduld mit uns zeugen. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, wenn ich an seiner Stelle wäre, hätte ich auch mich längst aufgegeben. Dann wäre schon längst irgendwie, hätte ich diese Beziehung gekappt und es gäbe kein Weiter mehr. Aber Gott ist da ganz anders. Obwohl er wusste, dass wir seine Geduld noch wahnsinnig oft auf die Probe stellen werden, hat er uns trotzdem, die wir an Jesus glauben, trotzdem ein für alle Mal errettet. Trotzdem hat er uns Gnade geschenkt. Ja, er wusste genau, was weiter passieren wird. Und seitdem überlässt er uns auch nicht einfach irgendwie uns selbst, sondern er verändert uns voller Liebe und voller Geduld Stück für Stück immer mehr in das Bild Jesu. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns darauf ausruhen sollten oder Gottes Geduld einfach strapazieren sollten und sagen, ja, gut, Gott sieht da schon immer drüber hinweg. Vielmehr haben wir gerade letzte Woche gesehen, dass dieser Text uns dazu auffordert, dass wir unser Leben überdenken. Dass wir Dinge in Ordnung bringen, wo wir merken, da ist was, das passt nicht zu Gottes Vorstellungen. Ja, und deshalb ist eine persönliche Überlegung bei diesem ersten Punkt, nutze die Gnadenzeit, dass wir uns selbst fragen, wie stehe ich denn mit meinem aktuellen Leben vor Jesus, vor Gott? Wie würde ich ihm begegnen? Könnte ich ihm guten Gewissens entgegentreten? Könnte ich ihm guten Gewissens in die Augen schauen? Oder gibt es Dinge, wo ich weiß, dass sie in Ordnung zu bringen sind? Anders gefragt, um das mal so auf den Punkt zu bringen, wenn ich wüsste, dass Jesus morgen wiederkommt, was würde ich heute noch unbedingt in Ordnung bringen wollen? Ja, wenn ich wüsste, er kommt morgen, was würde ich heute in Ordnung bringen wollen? Was würde ich im Gebet vor ihm bewegen? Welche Menschen müsste ich vielleicht unbedingt noch mal treffen, müsste ich unbedingt noch mal sprechen? Vielleicht um sie um Vergebung zu bitten oder vielleicht um Vergebung auszusprechen, die ich ihnen lange verweigert habe. Welche Schuld würde ich vor Gott vielleicht bekennen, die ich einfach so bisher ein bisschen nebenbei unter den Teppich gekehrt habe? Und welchen Lebensbereich würde ich ihm auch endlich hinlegen und sagen, okay, ich resigniere hier, das ist deiner. Noch ist Gnadenzeit. Und wenn uns etwas bewusst ist, sind wir aufgefordert, diese Dinge in Ordnung zu bringen. Und es geht dabei nicht, und ich sage das nochmal ausdrücklich, geht dabei nicht darum, dass wir nicht gerettet werden sonst. Es geht nicht um Heil, sondern es geht um ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Ja, und so wollen wir diese Gnadenzeit nutzen. Das ist eine konkrete Anwendung, wenn wir darüber nachdenken, dass noch Gnadenzeit ist. Eine zweite, und das ist noch mehr das, was Petrus mit dem Text heute beabsichtigt, ist, nutze die Gnadenzeit, um anderen von der Rettung zu erzählen. Das ist das, was Petrus uns am Ende von seinem Brief nochmal sehr deutlich machen will. Wir sollen die Botschaft des Evangeliums nicht einfach nur für uns behalten, sondern wir sollen diese gute Nachricht der Rettung raushauen, an andere Menschen weitergeben, weitererzählen. Noch besteht die Möglichkeit, noch ist Gnadenzeit, noch besteht die Möglichkeit, Menschen zu sagen, dass Jesus Christus für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist und dass jeder, der persönlich an ihn glaubt und sich ihm unterstellt, gerettet wird. Kein Gericht mehr befürchten muss, sondern ewiges Leben bei Gott hat. Noch besteht die Möglichkeit, dieses Evangelium zu sagen. Und es gibt keinen anderen Weg zur Rettung. Es gibt keine andere Möglichkeit, Gottes Gericht und der ewigen Trennung von Gott davonzukommen, als allein durch Jesus Christus. Aber es gibt leider wahnsinnig viele Menschen da draußen, hier in Bayreuth und eigentlich weltweit, die nicht wissen, dass sie eines Tages vor Gott stehen werden und Rechenschaft für ihr Leben ablegen müssen. Die nicht wissen, dass sie aus sich selbst heraus nicht vor Gott bestehen können. Die Menschen um uns herum sind im Bild gesprochen todkrank. Und wir haben die Medizin, die vor dem ewigen Tod rettet. Wir selbst haben die Medizin geschluckt. Ja, wir haben sie zu uns genommen und wir haben gemerkt, ja, sie rettet und sie hilft uns wirklich. Aber wir vergessen ganz schnell dabei, dass um uns rum tagtäglich Menschen sind, die genauso wie wir diese Medizin bitter nötig haben, diese Rettung bitter nötig haben. Und es ist ja nicht so, dass die Medizin irgendwie aufgebraucht wäre irgendwann, ja? Also wenn wir sie weitergeben, dass wir dann irgendwann zu kurz kommen am Ende. Nein, wenn es darum geht, dann kennt das Evangelium keine Grenzen und die Gnade Gottes auch keine Grenzen. Ja, sie ist da und sie muss vergeben werden, diese, ich nenne sie Medizin des Evangeliums in diesem Bild gesprochen. Und wir steuern auf die Weihnachtszeit zu. Der Michael hat es eben schon gesagt, bisher haben wir wenig darüber gesagt hier oder nachgedacht. Aber nächste Woche starten wir in diesen Advent. Und die Weihnachtszeit ist zum Beispiel eine super Gelegenheit, um mit Menschen über das Evangelium zu sprechen. Sie zu fragen, was sie mit Weihnachten in Verbindung bringen. Vielleicht, ob das für sie persönlich eine Bedeutung hat. Oder wie sie das ihren Kindern erklären würden. Ja, oder die Weihnachtszeit bietet sich auch an, um zum Beispiel jemand kleine Geschenke zu machen mit evangelistischer Literatur, die man weitergeben kann. Und so das Evangelium zu verbreiten. Und es gibt etliche Möglichkeiten, kreativ zu werden in dieser Weihnachtszeit, um Menschen mit dieser Botschaft, worum wir uns drehen an Weihnachten, in Verbindung zu bringen. Ich will in diesem Zusammenhang, wenn es darum geht, diese Botschaft rauszuhauen, auch nochmal auf diesen Büchertisch zu sprechen kommen, nächste Woche. Ich weiß, dass es was kostet, sich da hinzustellen draußen. Und ich weiß auch, dass man da steht und nicht weiß, was passiert. Ja, und dass es auch nicht unbedingt leicht ist, aber es ist beeindruckend, wenn man sich Gott zur Verfügung stellt, wie Gott einen gebraucht in solchen Momenten. Und ich war vor einiger Zeit in München mit dem Bruder von Andreas Angerer und habe da so einen Straßeneinsatz gemacht. Und auch für mich war das herausfordernd. Ich bin auch in diesem Bereich noch nicht so oft unterwegs gewesen. Aber es war beeindruckend, sich da an einem Samstagabend um 11 Uhr, glaube ich, standen wir da, oder 12 Uhr, hinzustellen und was für Menschen da vorbeikommen und wie du mit ihnen ins Gespräch kommst und wie sie dir auf einmal Dinge aus ihrem Leben erzählen und preisgeben, die äußerst persönlich sind. Und wie du am Ende, das war eine Stunde mit diesen Leuten sprichst, gab so ein Pärchen, mit denen ich eine Stunde reden durfte, am Ende noch mit ihnen beten durfte. Ja. Das passiert nicht, wenn man einfach nur irgendwo in seinen Mauern bleibt, sondern das passiert, wenn man sich Gott zur Verfügung stellt. Und ich will euch Mut machen, diesen Büchertisch nächste Woche zu nutzen und da einfach auch Schritt zu gehen. Manchmal ist es fast leichter sogar, mit Menschen über das Evangelium zu sprechen, die man nicht kennt. Ja, wo man weiß, habe ich vorher noch nie gesehen, werde ich vielleicht auch nachher nie wiedersehen. Für mich sind Mitfahrgelegenheiten manchmal sowas, ne? Dass ich Leute mitnehme im Auto von A nach B irgendwie und dann denke ich, okay, jetzt sitzen die neben mir, haben keine Chance zu entweichen natürlich. Und wir gucken einfach mal, auf was wir zu sprechen kommen, ne? Und das ist eine super Möglichkeit. Ich meine, wir haben beide nichts zu verlieren eigentlich an der Stelle. Aber trotzdem haben wir natürlich Menschen, die wir tagtäglich um uns haben, mit denen wir ständig zu tun haben. Und da sind wir umso mehr gefragt, das Evangelium an sie weiterzugeben. Ihr erinnert euch vielleicht, vor 2 Wochen hat Jens Puchtler uns mitgenommen in diese Begebenheit von Noah und der Sintflut. Diese Geschichte. Und diese Geschichte ist ein Hinweis auf das kommende Gericht. So beschreibt Petrus das im 2. Petrus 3 am Anfang von diesem Kapitel. Und immer wenn ich an diese Geschichte denke, kommt mir ein wirklich drastisches Bild in den Sinn. Und zwar stehe ich in dieser Arche, ich stehe in dieser Arche und ich schaue da raus und die Tür ist zu. Und unten vor dieser Tür, auf der anderen Seite der Tür, stehen Menschen, die ich kenne, die ich liebe, mit denen ich viel zu tun gehabt habe. Und die stehen da und hämmern gegen diese Tür und es ist kein Reinkommen mehr für sie. Ihnen steht das Wasser bis zum Hals. Ja, und sie kommen nicht rein. Es gibt keine Chance. Und wenn sich dann unsere Blicke treffen würden von diesen Menschen, die ich kenne oder kannte, und mein Blick, und sie schreien würden, Daniel, warum hast du uns nichts davon erzählt? Das wäre für mich äußerst beschämend zu wissen, ich habe ihnen diese Rettung nie gezeigt. Ich habe ihnen diese Arche niemals irgendwie bekannt gemacht. Ja? Und jetzt stehen sie auch vor verschlossenen Türen und kommen nicht rein. Noch ist Gnadenzeit Und diese Gnadenzeit will genutzt werden. Und es bedeutet, dass wir Menschen diese frohe Botschaft bringen, diese Rettung bringen. Noch ist die Tür offen, noch ist Rettung da. Und noch besteht die Möglichkeit, unseren Familienmitgliedern, unseren Arbeitskollegen, unseren Freunden, unseren Bekannten, Menschen, mit denen wir täglich vielleicht zu tun haben oder ständig zu tun haben, wirklich diesen Weg zur Arche, diesen Weg zur Christus, diesen Weg zur Rettung zu zeigen. Und das wollen wir tun. Und Paulus und auch Petrus waren sich darüber bewusst, dass noch Gnadenzeit ist und dass diese Gnadenzeit unbedingt genutzt werden muss. Sie haben das verstanden und sie haben das auch immer wieder betont. Paulus, den Petrus ja auch erwähnt hier in seinem Brief, hat ganz vieles geschrieben, auch über die Wiederkunft Jesu, auch über das kommende Gericht und über all solche Dinge. Und er wird deshalb hier von Petrus auch erwähnt in diesem Brief. Ja, weil die Leser vom zweiten Petrusbrief, die kannten viele scheinbar von diesen Paulusbriefen. Also zum Beispiel der Galater, der Epheser, der Kolosserbrief, sind alles Briefe, die auch in die Gegend von Kleinasien geschickt wurden. Und die sehr wahrscheinlich diesen Lesern bekannt waren. Das heißt, Petrus nimmt das und stützt sich da auf Paulus sogar mit. Und wir sehen an der Stelle, ist aber nur ein Nebengedanke, dass schon im ersten Jahrhundert die Briefe von Paulus sehr verbreitet waren und nicht erst mit einem Konzil, wo festgelegt wurde, welche Bücher nun letztendlich in der Bibel sind, das einfach wahllos festgelegt wurde, sondern dass schon sehr vieles bekannt war. Paulus spricht viel über zukünftige Dinge. Und das ist nicht so leicht zu verstehen, aber was beeindruckend ist an Paulus ist, dass er zugleich der größte Missionar war und der das Evangelium in alle Welt geschleudert hat, ja, der durch die Gegend gezogen ist und das Evangelium weitergegeben hat. Und er wusste, das Evangelium weiterzugeben ist nicht immer leicht. Und das erleben wir auch. Manchmal wissen wir nicht so richtig wie. Manchmal haben wir keine Gelegenheiten, denken wir, oder es ist irgendwie schwer, wir tun uns schwer. Und ich finde bezeichnend in all dem, was Paulus in Kolosser 4, Vers 3 schreibt, wo er dieser Gemeinde in Kolosser schreibt, dass sie darum beten sollen, dass Gott eine Tür des Wortes für Paulus und seine Mitarbeiter öffnen soll. Und genau das Gleiche können wir und sollten wir auch tun. Dafür beten, dass Gott für dich und für mich eine Tür des Wortes öffnet. Dass Gott für dich und für mich Gelegenheiten vorbereitet, Menschen vorbereitet, mit denen wir über das Evangelium sprechen können. Die Fragen, die offen sind. Gebet ist ein ganz wichtiger Schlüssel, wenn es darum geht, diese gute Nachricht zu verbreiten. Weil diese gute Nachricht muss auf vorbereitete Situationen und vorbereitete Herzen treffen, damit es wirklich aufgeht im Leben dieser Menschen. Und wir wollen nicht müde werden darin, darum zu beten, dass Gott uns Situationen schenkt. Wir wollen auch nicht müde werden darin, um konkrete Menschen zu beten. Und jeder von euch kennt Menschen, kennt Namen in eurem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Und sie wollen und müssen umbetet werden und ihnen muss diese gute Botschaft gebracht werden. Gott hat einen langen Atem mit uns, aber auch mit den Menschen um uns herum. Und deshalb lasst uns diese Gnadenzeit nutzen. Und wenn jemand heute Morgen hier ist, der für sich nicht klar hat, ob er gerettet ist oder nicht, egal ob er heute Morgen zum ersten Mal da ist oder ob er seit 30 Jahren hier sitzt, ich will euch Mut machen, diese Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen, sondern mit mir gerne oder auch mit irgendjemand anders hier, eine Person eures Vertrauens, zu reden und das festzumachen. Weil keiner weiß, wie lange es dauert, bis Jesus kommt. Und die Bibel sagt immer wieder im Hebräerbrief zum Beispiel, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ja, und deshalb wollen wir nicht einfach darüber hinweggehen und sagen, ja, das mache ich in was weiß ich wie vielen Jahren, wenn es zu spät sein kann, sondern heute darüber nachdenken. Keiner weiß, wann es soweit ist. Und bis dahin brauchen wir auf unserem Glaubensweg ebenfalls einen langen Atem. Und das ist ein zweiter Punkt, über den wir sprechen wollen, der jetzt viel mehr auf unseren Glaubensweg abzielt. Und dieser zweite Punkt heißt, pass auf dich auf. Die Verse 16b und 17. In Vers 16b schreibt Petrus etwas, das wahrscheinlich den meisten von uns aus dem Herzen spricht. Zumindest ging es mir so. Ja, wenn er davon spricht, dass das, was Paulus in seinen Briefen sagt, schwer zu verstehen ist. Einiges zumindest schwer zu verstehen ist. Und ich muss sagen, ja, ich kann da nur sagen, Petrus, ja, Amen. So geht es mir ganz oft, wenn ich über die vielen Stunden nachdenke, die ich über irgendwelchen Paulus-Texten gebrütet habe. ist das absolut richtig. Muss aber auch gleich sagen, und ihr habt es auch gemerkt die letzten Wochen wahrscheinlich, Petrus, du bist auch nicht so viel besser. Ja? Sondern da ist genug Spielraum auch und muss viel Gehirnschmalz aufgewendet werden. Gerade wenn es um Dinge der Zukunft geht, gerade wenn es um die Wiederkunft Jesu geht, gibt es natürlich viele Modelle und Überlegungen und das ist alles nicht so ganz easy. Und gerade weil in diesem Bereich einiges schwer zu verstehen ist, besteht umso mehr die Gefahr, dass Menschen daherkommen, die so manches verdrehen. Das ist das, was Petrus hier sagt und wo er auch nochmal Bezug nimmt. Wir haben in unserer Reihe über den zweiten Petrusbrief im zweiten Kapitel ganz viel über dieses unpopuläre Thema der Irrlehrer und Irrlehren nachgedacht. Ja? Und das ist jetzt das, was er nochmal anspricht. Eines der Hauptanliegen im zweiten Petrusbrief war für ihn, dass er gesagt hat, er will die Christen davor warnen, dass viele Irrlehrer auftreten werden und dass sie Menschen auf die falsche Fährte locken wollen. Und das besonders, desto näher diese Wiederkunft Jesu kommt, desto mehr wird nochmal richtig durcheinander gebracht, durcheinander gewirbelt. Und wir müssen unweigerlich feststellen, dass wir der Wiederkunft Jesu heute näher sind als je zuvor. Denn mit jedem Tag eigentlich, der verlebt wird, rücken wir dieser Wiederkunft Jesu näher. Ich will damit nicht sagen, dass es ganz schnell kommt und es gibt Menschen, die da irgendwelche Spekulationen aufstellen. Das will ich nicht damit sagen. Aber wir gehen diesem Tag zunehmend mehr entgegen. Das muss man festhalten. Und es wird auch, wenn man sich diese Welt so anguckt, im Moment wird einiges zunehmend denkbarer, wovon die Bibel so spricht. Ja, also Stichwort Globalisierung und Informationsverbreitung, die man ohne weiteres so über Internet und sonstige Kanäle heute verbreiten kann. All das sind Dinge, die mit dem, was die Offenbarung zum Beispiel schreibt, über diese letzte Zeit, die sehr gut denkbar sind. Wir gehen diesen Tagen entgegen, dieser Wiederkunft Jesu entgegen. Und das heißt, dass das, was Petrus schreibt, auch für uns höchst relevant ist. Ja, das heißt, dass wir aufpassen sollten. Und er schreibt hier von Menschen, die in ihrer Unwissenheit oder Unbelehrbarkeit daherkommen und die Schriften verdrehen. Das, was Paulus gesagt hat und auch die übrigen Schriften. Auch nochmal hier ein ganz kleiner Nebengedanke. Petrus verwendet hier das Wort Schrift. Ja, und das Wort Schrift wird eigentlich in erster Linie oder wurde immer nur für das Alte Testament gesehen. Wenn Petrus jetzt hier davon schreibt, dass die Briefe von Paulus schwer zu verstehen sind, wie auch die übrigen Schriften, wird deutlich, dass er Schrift und das, was Paulus geschrieben hat, die Paulusbriefe, gleich behandelt und gleichsetzt, also beides als Wort Gottes erklärt. Und das im ersten Jahrhundert. Ja, das ist nur ein kleiner Nebengedanke. Aber letztendlich können wir sagen, dass da Menschen kommen, die die Bibel, das Wort Gottes, das wir haben, verdrehen. Und gekennzeichnet sind diese Menschen davon, dass sie selbst ungefestigt sind, selbst nicht fest im Glauben stehen und auch nicht fest im Wort Gottes verankert sind. Aber sie kommen unter Umständen klug daher und sie verdrehen das Wort Gottes. Sie stellen clevere Fragen zum Beispiel oder sie sind rhetorisch sehr fit. Sie erzählen irgendwas von neuen Offenbarungen, die sie hatten, die schwer nachzuprüfen sind. Und sie cashen die Christen auch mit ihren tollen Methoden. Ganz bezeichnend ist auch, dass sie Dinge immer wieder aus dem Textzusammenhang reißen. Ja, und so schaffen sie es unter Umständen, Christen etwas als biblisch zu verkaufen, als biblisch zu erklären, was überhaupt nicht biblisch ist. Und man muss leider feststellen, dass auch heute viele solcher Irrlehren, erschreckend viele Irrlehren eigentlich sogar, in unseren christlichen Kreisen kursieren. Und alles kommt erstmal sehr interessant und klug daher, aber weicht dann in näherer Betrachtung vom Wort Gottes eigentlich ab. Und bezeichnend ist auch heute, dass Verse aus dem Zusammenhang gerissen werden, die Prediger zum Beispiel nehmen, um zu sagen, was sie sagen wollen. Und um vielleicht ihre Lehre und auch ihr Leben letztendlich damit zu rechtfertigen. Ja, ich nenne Stichwort Wohlstandsevangelium, wo das zum Beispiel sehr stark der Fall ist, wo Menschen was verkündigen auf biblischer Basis, um anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also völliger Missbrauch. Und es ist nicht verwunderlich, und wir also sollten da nicht getäuscht sein in der Hinsicht, es ist nicht verwunderlich, dass eine große Gefahr darin besteht, falschen Lehren auf den Leim zu gehen. Weil der Vater der Irrlehren, letztendlich der Teufel, beobachtet die Menschen seit mindestens 6000 Jahren. Und er weiß genau, wie er Menschen verführen kann und wie er Menschen auf eine falsche Fährte locken kann. Er ist trügerisch, er kann Dinge sehr gut darstellen. Und wenn einer weiß, wie man das Wort Gottes verdreht und missbraucht, dann ist das der Teufel. Und das sehen wir in der Bibel an verschiedenen Stellen. Wir sehen es zum Beispiel in 1. Mose 3, ganz am Anfang, in dieser Begebenheit, wo er mit Eva spricht und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, oder Gott hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keiner Frucht im Garten essen, von keinem Baum im Garten essen? Also er verdreht, er lügt, sondergleichen. Wenn man weitergeht, sehen wir in Matthäus 4, dass der Teufel sogar zu Jesus selbst kommt und ihn versucht. Und zwar auf eine Art und Weise, indem er Texte aus der Bibel nimmt, aus dem Alten Testament und die aus dem Zusammenhang reißt oder unvollständig zitiert. Der Teufel ist trügerisch und ist tricky und auch die Leute, die er gebraucht, sind trügerisch. Und in Anbetracht dieser Tatsachen sollte uns dieser Vers 17, sollte auch für uns eine große Relevanz gewinnen, wenn es da heißt, da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Petrus fordert uns also zu einer gesunden Skepsis auf. Ja, wir können nicht sagen, ja, das wussten wir nicht, wir hatten ja keine Ahnung. Nein, er fordert uns dazu auf, er warnt uns vor. Und wir wissen durch das Wort Gottes selbst, dass falsche Lehren kommen werden. Und wir wissen, dass Menschen daherkommen werden, die uns irgendwas erzählen wollen. Und das sollte uns dahin führen, dass wir nicht ungeprüft einfach heute allen Predigern und allen christlichen Autoren, die es so gibt, Glauben schenken. Wir sollten vielmehr eine gesunde Skepsis haben, weil auch heute muss man leider wirklich sehr vorsichtig sein, was man sich anhört, was man liest, womit man sich beschäftigt, wem man glaubt. Ja, weil man kann nicht einfach allen Leuten trauen, die irgendwie sagen, ja, wir stützen uns in irgendeiner Art und Weise auf die Bibel. Nein, es ist was, wo wir aufpassen müssen, welchen Lehren und welchen Einflüssen wir uns aussetzen, weil es kursiert, ich will das nicht weiter ausführen, aber es kursiert leider viel, viel mehr auch in der christlichen Welt, als wir das erstmal so auf dem Schirm haben. Das Wort Irrwahn, was er hier verwendet, kann auch mit Täuschung übersetzt werden. Und das ist das, was diese Irrlehrer auszeichnet. Trügerisch daherkommen, täuschen und einen moralisch fragwürdigen Lebensstil. Ja, oder einen moralisch verdorbenen Lebensstil. Das ist das, wofür sie stehen. Und sie werden hier als ruchlos bezeichnet oder eine andere Übersetzung wäre als gesetzlos. Ja, und wir haben immer wieder gesehen, dass die Irrlehrer mit ihrem Leben eigentlich auch Jesus verleugnen. Jetzt kann man sich fragen, wie schützen wir uns denn vor falscher Lehre? Zunächst mal, indem wir das, was die Bibel sagt darüber und was Petrus auch hier schreibt, ernst nehmen und uns warnen lassen. Und im Weiteren dadurch, dass wir Prediger oder Lehrer oder christliche Autoren am Wort Gottes prüfen. Natürlich muss man sagen, dass der allergrößte Teil von irgendwelchen christlichen Autoren oder Predigern daherkommt und sich immer irgendwie auf die Bibel stützen wird. Aber wir müssen gucken und verstehen, woher sie kommen, ja? Welche Texte sie für was anführen, woraus sie ihre Lehren ziehen. Ob sie Texte aus dem Zusammenhang reißen, Verse aus dem Zusammenhang reißen, um irgendwas zu sagen, was sie dann letztendlich bestimmen. Um einem Text eine Bedeutung beizumessen, die der Autor ursprünglich überhaupt nicht beabsichtigt hat. Deshalb muss ich sagen, wir haben im Hauskreis da mal drüber gesprochen bei uns irgendwann, wie kann man sich denn vor Irrlehren schützen? Und deshalb ist es für uns hier so wichtig, dass wir Auslegungspredigten machen. Ja, und ich bin ein großer Freund davon, und ihr wisst es oder ihr merkt es auch, dass man durch Texte durchgeht und nicht ausspart. Wenn wir keine Auslegungspredigten machen würden, hätten wir über Irrlehrer wahrscheinlich nie gesprochen. Oder zumindest, wenn überhaupt, nur am Rand. Nicht in drei Predigten. Ja, aber wir wollen das Wort Gottes als Gesamtes ernst nehmen. Und ich glaube, es ist zum einen Schutz für den Prediger, wenn er einen Text vorgegeben hat, an dem er sich entlanghangeln muss und nicht einfach sagen kann, ich sage, was ich will. Und es ist ein Schutz für den Hörer, der anhand des Textes nachprüfen kann, das, was der Prediger so von sich gibt, was er sagt. Steht das da und stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, und deswegen ist es alles entscheidend, dass wir das Wort Gottes nehmen und daran prüfen, was Menschen sagen oder was Menschen von sich geben. Und Petrus hat was ganz Ähnliches gesagt in 2. Petrus 1, Vers 19, wo er vom Wort Gottes geredet hat. Da heißt es, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und er tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Morgenstern, wenn der Morgenstern aufgeht, damit ist gemeint, wenn Jesus wiederkommt. Ja, und auch da nimmt Petrus Bezug und sagt nochmal, haltet an diesem Wort Gottes, haltet daran fest. Also was uns davor bewahrt, nicht aus der eigenen Festigkeit zu fallen, ist, wenn wir unser Leben fest im Wort Gottes verankern, wenn es das Fundament für unser Leben wird. Und das bedeutet, dass wir sein Wort kennen, dass wir auf seine Wahrheit vertrauen und daran festhalten und dass wir danach leben. Und das ist, geht einher eigentlich mit unserem letzten Punkt und mit diesem letzten Appell an uns heute Morgen. Und der heißt, lerne Jesus besser kennen. Und den sehen wir in Vers 18. Vielleicht erinnert ihr euch, es ist ein paar Wochen her, aber an die Predigt von Tim, als er ganz am Anfang, als er uns mit reingenommen hat, in den Anfang von diesem Brief. Und einer von seinen zentralen Punkten war, dass er gesagt hat, lerne Jesus besser kennen. Wir haben uns das angeschaut damals und auch am Ende von diesem Brief verwendet Petrus ganz ähnliche Worte, wenn er davon schreibt, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das beste Mittel, um nicht auf falsche Wege zu kommen, besteht darin, dass man Jesus besser kennenlernt und dass man ihm ähnlicher wird. Und auch das haben wir gesehen in dieser Reihe, gerade wenn man ins erste Kapitel vom zweiten Petrusbrief nochmal guckt. Ja, wir haben diese Kette nacheinander abgearbeitet, wo davon die Rede ist, wie wir leben sollen und wie wir so leben können, dass es Gott gefällt letztendlich. Christus ähnlich leben. Letztendlich ist es ja so, auch im normalen Leben, dass desto besser ich jemanden kenne, desto besser kann ich auch beurteilen, ob jemand was gesagt haben könnte oder nicht gesagt haben könnte. Ob das passt zu der Person oder nicht. Ja, und so hilft es uns, wenn wir Jesus besser kennen, auch Unterscheidungsvermögen zu haben. Viele von uns, viele von euch sind lange mit Jesus unterwegs und haben inzwischen viel mit ihm erlebt. Und man braucht wirklich Ausdauer und man braucht einen langen Atem, weil, und ich denke, es geht uns allen so, oft gehen die Dinge in unserem Leben, die wir uns wünschen, Veränderungen und so weiter, gehen nicht so schnell vorwärts, wie wir das gerne hätten. Ja, und wir brauchen einen langen Atem. Und keiner ist deswegen ans Ziel und kann sagen, ja, ich kenne Jesus gut genug jetzt. Sondern vielmehr ist es so, dass es ein lebenslanger Weg ist, ein lebenslanger Prozess, ihn kennenzulernen, aber es ist ein Weg, der sich lohnt, der niemals langweilig wird, der gut ist. Mit diesen Worten, wachst in der Gnade. Da wollen wir kurz noch drauf eingehen, was Petrus damit meint. Er meint mit Sicherheit nicht, dass wir mehr sündigen sollen, damit die Gnade in unserem Leben noch wichtiger wird. Ja, das beabsichtigt er damit nicht. Vielmehr geht es um ein tieferes Verständnis der Gnade Gottes. Darum, die Gnade Gottes besser zu verstehen und auch höher zu achten in meinem Leben. Und interessant ist, was Paulus geschrieben hat. Wir haben diesen Text eben in der Einleitung gehabt, der Luki hat ihn gehabt. Ganz bekannter Vers eigentlich aus 1. Timotheus 1, Vers 15, wo es heißt, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Da schreibt Paulus nicht vor seiner Bekehrung, schreibt er auch nicht kurz nach seiner Bekehrung, sondern da schreibt er eher, als er schon ein sehr gereifter Christ ist. Und es ist bezeichnend, dass er diese Erkenntnis hat und sagt, dass da Sünder sind, die gerettet werden sollen, von denen ich der Größte bin. Nicht wahr, sondern von denen ich der Größte bin. Paulus hat also auf dem Schirm und versteht, wie tief seine Sünde eigentlich ist. Ja, wie schlimm es um ihn steht. Und er erkennt in seinem Leben zunehmend mehr, wie drastisch seine Sünde ist. Und er erkennt aber im gleichen Atemzug auch mehr, wie groß die Gnade Gottes ist. Und das passiert, wenn wir den heiligen und gerechten Gott besser kennenlernen, verstehen wir, wie schlimm es um uns eigentlich steht. Verstehen wir unsere Sünde und unsere Unzulänglichkeit vor ihm. Wir verstehen, wie weit die Tragweite unserer Sünde ist. Und wir verstehen, dass wir den Zorn Gottes verdient hätten. Und im gleichen Atemzug müssen wir verstehen und dürfen wir verstehen, dass Gott uns Gnade schenkt, trotzdem, ja, unverdient, dass das, was wir verdient haben, nämlich sein Zorn, nicht auf uns hereinkommt und er uns stattdessen Gnade und neues Leben gibt. Und es ist ein Riesenprivileg, dass wir uns ihm nahen dürfen, obwohl wir das nicht verdient haben. Gerade wenn man so über das Ende der Welt und über die Wiederkunft und vor allem über das Endgericht nachdenkt, dann macht uns das umso dankbarer, wenn wir wissen, ja, die wir zu Jesus gehören, die wir an Jesus glauben, für uns gibt es keine Verdammnis mehr. Wir brauchen kein Gericht mehr befürchten, sondern wir dürfen ewig bei ihm sein. Das ist ein Riesenprivileg und das löst oder sollte eine Riesendankbarkeit bei uns auslösen. Und das ist das, was er damit meint, auch wächst in der Gnade. Er verbindet noch mehr damit, worauf wir jetzt nicht im Einzelnen alles eingehen, aber die Frage nochmal für uns, wie wächst man denn in der Gnade und in der Erkenntnis? Eigentlich ganz einfach, Tim hat uns da auch schon mit reingenommen, indem ich Gott darum bitte, dass er sich mir mehr zu erkennen gibt. Indem ich ihn darum bitte, dass mir seine Gnade größer und bedeutsamer wird, dass ich mehr von seiner Gnade verstehen darf. Und indem ich mich fortlaufend mit seinem Wort beschäftige, indem ich sein Wort lese, indem ich sein Wort höre, indem ich darüber nachdenke, indem ich mich mit anderen darüber austausche. Sein Wort ist es letztendlich, was Gott benutzt, um sich uns vorzustellen. Und was er benutzt, um uns seine Gnade deutlicher werden zu lassen. Aber darüber hinaus auch, um uns zu verändern. Und das geht einher damit, wenn wir die Gnade besser kennenlernen und Gott besser kennenlernen, Jesus besser kennenlernen, hat das unausweichlich immer Auswirkungen auf unser Leben, auf unser tagtägliches, praktisches Leben. Paulus schreibt in Titus 2 davon, Titus 2, Vers 11 und 12, dass die Gnade Gottes erschienen ist, heilbringend allen Menschen und sie erzieht uns zu einem Leben, das Gott gefällt. Ja, da ist dieser Zusammenhang, der so deutlich wird. Und deshalb kann so ein Petrus am Ende von seinem Brief auch nochmal schreiben, dass wir Jesus nicht nur als Retter sehen, sondern Jesus unser Retter und unser Herr ist. Unser Herr, dem wir folgen. Und das unterscheidet ganz zentral von dem, was die Irrlehrer gelebt haben und auch gesagt haben, ja, die Jesus nicht anerkennen wollten als ihren Herrn, ihm nicht folgen wollten. Aber Jesus ist unser Retter und unser Herr. Und wenn wir ihn besser kennenlernen, dann wird es automatisch auch zunehmend mehr so sein, dass wir in Anbetung kommen von ihm, dass wir sehen, wie großartig er ist. Und wir steigen in diese Worte dann ein, die Petrus ganz am Ende von seinem Brief nennt, wenn er sagt, ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Mit anderen Worten, egal wann er kommt und wie, was, wann geschehen wird, ihm sei alle Ehre, sowohl in der heutigen Zeit, sowohl heute, tagtäglich, morgen, bis in alle Ewigkeit. Er ist es letztendlich, der uns unverdiente Gnade und den kostbaren Glauben geschenkt hat. Und er ist es, der voller Geduld noch Gnadenzeit schenkt, die wir nicht ungenutzt lassen wollen. Er ist es, der uns durch sein Wort Warnung und Orientierung gibt, damit wir am Ziel ankommen. Und er ist es auch, der sich uns zunehmend mehr zu erkennen gibt und uns geduldig im Glauben wachsen lässt. Und so können wir eigentlich nur am Ende mit Petrus sagen, ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen.